auch von meiner Seite. Wie ihr schon hört, habe ich eine sehr beschlagene Stimmung. Es haben sehr viele Leute dafür gebetet, dass ich heute überhaupt hier stehen kann. Also neben der Erkältung, denke ich, die die meisten auch hinter sich gebracht haben oder vielleicht noch mittendrin stecken, habe ich seit anderthalb Wochen jetzt mit Hustenkrämpfen zu tun gehabt. Und ja, das ist überhaupt nicht angenehm. Aber es war mir total wichtig, dass ich heute diesen Predigtdienst hier wahrnehmen kann und euch dienen kann dabei, weil die Inspiration zu dieser Predigt heute, die habe ich gerade von meinem lieben Bruder Jakob im letzten Jahr bekommen, als wir zum Ende des Jahres hier den Zeugnisgottesdienst hatten. Da stand Jakob hier vorne und hat uns so mitgenommen ins Buch Hiob rein, das ja mit vielen Begebenheiten und vielen Erlebnissen vom Jakob behaftet ist dabei. Und er stellte dann noch so die Frage, wie gehen wir damit um, mit dieser ganzen Sache, wenn wir so Jakob-Ergebnisse oder Erlebnisse hätten dabei. Und ja, das hat mich dazu inspiriert, mich mal mit der Frage zu beschäftigen. Und das soll heute auch das Predigtthema sein. Sollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen? Da. Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Diejenigen von euch, die sich jetzt schon darauf freuen und denken, jetzt gibt es eine Pauschalantwort und danach werden alle Gebete erhört werden, muss ich leider enttäuschen, weil sowas wird einfach schlichtweg nicht möglich sein. Aber ich möchte mit euch heute mal zusammen in die Bibel hineingehen und mal nach Hinweisen gucken, die diese Frage, warum erhört Gott mein Gebet nicht, vielleicht ein bisschen deutlicher erhellen können dabei. Zur Einstimmung habe ich uns ein anmutiges Gebet, so wird es umschrieben, mitgebracht von einer Frau aus den pazifischen Inseln, Joanne Gobure. Und wir gehen das mal so durch und ich lese das auch hier vor, ihr könnt es dort mitlesen. Ich bat Gott, mir meine Angewohnheiten zu nehmen. Gott sagte, nein, es ist nicht meine Sache, das zu nehmen, sondern deine Sache, es dran zu geben. Ich bat Gott, mein behindertes Kind zu heilen. Gott sagte, nein, sein Geist ist heil, sein Körper ist nur für eine bestimmte Zeit hier. Ich bat Gott, mir Geduld zu schenken. Er sagte, nein, Geduld stellt sich in der Trübsal ein, sie ist kein Geschenk. Man lernt sie. Ich bat Gott, mir Schmerzen zu ersparen. Gott sagte, nein. Leiden lässt dich von den Sorgen dieser Welt wegtreiben und zieht dich in meine Nähe. Ich bat Gott um alle Dinge, damit ich das Leben genießen könne. Gott sagte, nein, ich gebe dir Leben, damit du alle Dinge genießen kannst. Ich bat Gott, mir zu helfen, um andere so lieben zu können, wie er mich liebt. Gott sagte, aha, endlich hast du es, zack, endlich hast du es begriffen. Also ich bat Gott, mir zu helfen, um andere so lieben zu können, wie er mich liebt. Gott sagte, aha, endlich hast du es begriffen. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, ihr Lieben. In vielen Dingen in unserem Leben ist es ja letztendlich so und auch in unserem christlichen Leben, dass man sagt, das Beste kommt noch zum Schluss. Ich möchte heute die Predigt mal einmal umdrehen und das Beste als Erstes für uns darstellen. Und zwar den Grundsatz sehen wir, wenn wir uns der Frage nähern, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Als Erstes können wir sicher sein, Gott ist nicht taub. Wir lesen bei Jesaja 59,1, lesen wir, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht taub geworden, sodass er nicht hören könnte. Und vielen wird der Vers 34 auch bekannt sein, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Also können wir sicher sein, Gott ist nicht taub, er hört unsere Gebete, aber er antwortet eben oft anders, als wir uns das denken. Wenn wir uns so untereinander mal austauschen würden, was wir denn unter einem erhörten Gebet verstehen, Gebetserhörung, so wie es bei mir jetzt auch der Fall gewesen ist, viele Leute haben dafür gebetet, dass meine Stimme heute da ist. Für mich war dann die Erhörung, dass meine Stimme heute durchhält. Und ich glaube, das ist bei den meisten so, wenn wir von Gebetserhörung sprechen, bedeutet das für uns automatisch immer ein Ja zu unseren Gebeten. Aber Gottes Antworten können auch anders sein. Neben einem Ja zu dem Gebet, was wir sprechen, kann Gott auch, wie wir vorhin in dem demütigen Gebet gelesen haben, auch ein Nein sagen. Oder das, was oft vielmals noch viel schwieriger für uns ist, er sagt, warte, warte. Wichtig ist für uns, wenn wir uns zu diesem Punkt Gedanken machen dabei, dass wir verinnerlichen für uns, Gott handelt immer weise, auch wenn wir es nicht sofort verstehen. Also dieses Vertrauen, was wir darauf entwickeln sollen, bringt uns auch im Gebet weiter. Schauen wir uns jetzt noch weitere biblische Gründe an, warum Gebete scheinbar nicht erhört werden. Als ersten Punkt habe ich einmal unbekannte oder geduldete Sünden dort aufgeschrieben. Im Psalm 66 berichtet der Psalmist davon, wie er zu Gott gebetet hat und wie Gott sein Gebet erhört hat, also auch ein Ja und ihm geholfen hat, das, worum er denn gebetet hat. Und er lobt und preist Gott dafür, dass er sein Gebet erhört hat und sagt allen, hört zu, kommt her, ich will euch berichten, wie Gott mir mein Gebet erhört hat. Aber er sagt auch im Psalm 18, wenn ich Unrecht vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Wenn ich Unrecht in meinem Herzen gehabt hätte, so hätte er nicht erhört. Und so ist es so, dass bewusste oder unbewusste Sünden die Gebetsgemeinschaft, in der wir uns befinden, wenn wir ja zu Gott beten, wir kommen ja im Gebet zu Gott, im Geist gehen wir zu ihm hin. Wir sollten die Ruhe suchen, seine Nähe suchen und uns ganz auf Gott konzentrieren. Aber diese Gebetsgemeinschaft, die kann eben durch bewusste und geduldete Sünden blockiert werden. Und dann können wir beten, wie wir wollen. Wenn die Gebetsgemeinschaft blockiert ist, wird das Gebet nicht die Früchte tragen, die wir gerne haben würden. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht oder nach meinem Gutdünken ersonnen, was damit gemeint sein könnte. Geduldete, bewusste Sünden blockieren die Gebetsgemeinschaft. Wenn für den Beter, der Gott betet, Lügen und Betrügen sozusagen an der Tagesordnung ist. Das heißt, er erzählt anderen immer nur das, was für ihn gerade richtig und was für ihn wahr ist. Andere Leute zu übervorteilen, gehört zu seinem Verhaltensmuster. Wenn Nächstenliebe für den Beter ein Fremdwort ist, dürfen wir das mit Sicherheit auch unter bewusste und geduldete Sünden subsumieren. Wenn die Früchte des Heiligen Geistes aus Galater 5, Vers 22, die uns ja eigentlich zeigen sollen, wie der Heilige Geist in unserem Leben Früchte trägt, wenn die abgelehnt oder unterdrückt werden. Oder wenn der Beter in unbiblischen Lebensverhältnissen lebt, und ich denke, das wird mit auch eins der häufigen Sünden sein. Wenn neben einer Ehebeziehung vielleicht noch ein Geliebter, eine Geliebte da ist. Wenn der Beter vielleicht in die Pornofalle reingetappt ist und davon nicht mehr loskommt und immer in den Fängen des Teufels hängen bleibt. Oder wenn der Beter vielleicht in einer homosexuellen Beziehung lebt. All das sind Dinge, die die Gebetsgemeinschaft mit unserem Herrn blockieren können. Das klingt jetzt natürlich sehr hart, wenn ich das so formuliere im Lieben. Aber es gibt eine Lösung und die kennen wir eigentlich auch alle. Die Selbstprüfung. Wenn wir im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt also, wenn wir das erkennen für uns selber, wir prüfen uns selber, wir gehen ins Gebet rein und gucken, leben wir in einer geduldeten Sünde, die die Gebetsgemeinschaft mit Gott blockiert. Und wir erkennen das für uns und wir bekennen das und bitten da, dass die unsere Sünde vergeben wird, so ist Gott gerecht und vergibt uns die Sünde und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ein weiteres Motiv, ein Gebet aus falschen Motiven. Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Es kann auch sein, dass wir aus den falschen Motiven beten. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 3, lesen wir: Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, weil ihr in böser Absicht bittet. Jakobus führt in diesem Abschnitt die menschlichen Begehrlichkeiten aus und er berichtet oder nimmt Stellung zu der Freundschaft mit der Welt. Begehrlichkeiten und Freundschaft mit der Welt. Und wenn wir einen Vers weitergehen, den kennen auch die meisten von uns. Nein, jetzt bin ich schon eins zu weit. So, Jakobus 4, Vers 4. Wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott bedeutet? Die beiden Verse unbedingt mal lesen. Und da nähern wir uns diesen falschen Motiven. Wenn ich ein Gebet vielleicht habe aus Egoismus, wo es nur um mich geht, ein Gebet aus Stolz vielleicht, um meinen Stolz und meine Selbstverwirklichung zu befriedigen, dann wird das sicherlich ein Gebet aus falschen Motiven sein. Wenn es darum geht, die eigenen Positionen zu bevorzugen, ein eigenes Ansinnen und die eigene Leistung nach vorne hinzustellen. Wenn ein Prediger für eine gute Predigt betet und nur aus dem Motiv heraus, dass ihn dann alle anderen für einen tollen Prediger halten und nicht aus den Motiven heraus, dass Gott ihm die richtigen Worte gibt, um den Geschwistern zu erbauen, um ihnen zu helfen und um Gottes Wort weiterzugeben, nur ein kleines, unnützes Sprachrohr zu sein von Gott, dann ist das sicherlich auch ein falsches Motiv. Und wenn wir die Ahnung haben, dass wir unsere Motive vielleicht nicht ganz so gut sind, dann sollten wir uns die Frage immer stellen, geht es um Gottes Willen bei diesem Gebet, was noch nicht erhört worden ist, oder geht es um meinen Willen? Schauen wir weiter. Was sagt die Bibel? Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Da finden wir auch wieder eine Stelle, die uns eigentlich den meisten sehr wahrscheinlich bekannt ist. 1. Johannes 5, der Vers 14. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Gebet erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Wenn wir um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Wenn man sich über Gebetserhörung unterhält oder sich mit Gebetserhörung beschäftigt, ist das so ein richtiger Schlüsselvers auch. Weil man dort im Grunde genommen schon eine sehr, sehr klare Botschaft eben für sein eigenes Gebet auch rausziehen kann. Entsprechend seinem Willen zu beten, meint ein Gebet, das in Übereinstimmung ist mit dem, was Gott möchte. Und nicht mit dem, was wir uns wünschen, was Gott uns denn tun soll. Ein Gebet in Übereinstimmung mit dem, was Gott möchte und nicht mit dem, was wir wünschen, was Gott uns tun soll. Und ein erhörtes Gebet ist sicherlich auch vom Gehorsam gegenüber Gottes Geboten abhängig und von dem Vermeiden von Sünden. Auch das, wenn man mal darüber nachdenkt, sind zwangsläufig Teile eines erhörten Gebetes. Gehorsam gegenüber Gottes Geboten und das Vermeiden von Sünden. Echte Gläubige Gottes, die kennen sein Wort und die kennen den Willen dann auch, weil er nämlich in der Bibel steht. Und mir ist das ganz wichtig und das ist das erste Mal, ich werde das gleich nochmal sagen, wie wichtig es ist, in der Bibel zu lesen, ihr Lieben. Weil nur so können wir aus diesem Handbuch für unser Leben Gottes Willen auch wirklich ersehen. Und nur so wissen wir, wie wir denn auch beten sollen, so wie es nach Gottes Willen ist. Wenn wir in dieser Bibel sag mal, einmal oder alle 14 Tage nur mal reinschauen, dann wird es uns nie gelingen, Gottes Willen für unser Leben wirklich zu ergründen. Und ich kann euch nur aus meinem eigenen Leben auch sagen, je mehr man in der Bibel liest, umso vernetzter man auch liest in der Bibel, umso mehr öffnen sich die Seiten dieser Bibel für uns selber, umso mehr verstehst du letztendlich auch, weil alles ineinander greift, alles baut aufeinander auf und für uns beschränkte Menschen dauert das eben immer ein bisschen, bis wir das alles so verstehen können. Aber Dreh- und Angelpunkt ist immer in der Bibel lesen, ihr Lieben. Und wenn wir das eben tun, gelingt es uns auch, eben den Willen von Gott zu erfahren. Und dann ist es uns ein inneres Anliegen, dass wir das Wohlgefällige für Gott tun und seinen Wunsch auch erfüllen dabei. Das heißt hier auch wieder der Merksatz dazu, Gottes Wille steht in jedem Falle immer über unserem Wunsch. Also Gebet außerhalb des Willens von Gott kann auch ein Hinweis sein, warum unser Gebet nicht erhört wird. Ja, bei dem nächsten Punkt, da werden wir uns ja wahrscheinlich alle oder die meisten auch wieder ein bisschen angesprochen fühlen, ich in jedem Falle. Ungeduld. Gottes Zeitplan ist anders. Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Weil Gott vielleicht einen anderen Zeitplan hat, wie wir den haben. Geduld ist eins der häufigsten Worte in der Bibel. Geduld oder je nach Übersetzung dann mit Langmut, Sanftmut auch übersetzt. Aber der Kern ist immer der gleiche, dass wir unsere Spontanität und das, was wir immer, es muss alles immer sofort sein, ich muss alles sofort verstehen und es muss alles sofort immer kommen. Dieses Abwarten können, dem anderen eine Reaktionszeit auch ermöglichen dabei und nicht immer nur auf unsere beschränkte Einsicht bauen und sagen, das ist doch jetzt das Richtige, da bete ich jetzt für und dann muss das auch sofort kommen. Sondern wenn wir Gott in seiner Allwissenheit und in seiner Allmacht anbeten, dann müssen wir natürlich auch die Zeit dafür geben. Und Gott wird dann bestimmen, wann er denn auf dieses Gebet reagiert. Ihr erinnert euch an die erste Folie, Gott ist nicht taub, aber er ist souverän. Und wie ich da geschrieben habe, die Bibel fordert uns immer wieder zu Geduld auf. Galater 5, Vers 22 steht die Geduld je nach Übersetzung in jedem Falle schon mal als einer von den 9 Punkten drin. Wir finden in den Psalmen oder auch in den Sprüchen gerade immer wieder die Aufforderung, Geduld, mein Sohn, Geduld, mein Kind, Ruhe, weil eben die Geduld in uns auch was bewirkt. Ein sicherlich uns allen auch bekanntes Beispiel für Geduld, wo Geduld gefordert wurde, ist das Leben von Abraham. Abraham wartete 25 Jahre auf Isaak. Also 25 Jahre, nachdem er den Besuch in der Wüste kam, wo ihm gesagt wurde, Sarah wird ein Kind gebären, du wirst ein Kind aus deinem eigenen Samen haben, wartete er 25 Jahre darauf. Und die Stelle, die da steht, das heißt nicht 1. Mose 15, Vers 21, sondern 1. Mose Kapitel 15 bis 21. Lest es mal durch. Dann werdet ihr auch sehen, dass auch unser Glaubensvorbild Abraham eben doch auch nur ein Mensch war. Obwohl er diese Verheißung hatte und obwohl er sicher war, dass Gott ihm dann auch diese Verheißung gegeben hatte, verloren seine Frau Sarah und er nach 10 Jahren den Glauben an die Verheißung. Dann kam es zu dieser verhängnisvollen Geschichte mit Hagar und Ismael, dass Sarah Abraham drängte, mit der Hagar ihrer Magd zu schlafen und aus dieser Nacht entstand dann Ismael, der Sohn von der Hagar, der dann wieder eine Zeit später von Abraham aus dem Lager gejagt wurde. Hochinteressant, diese ganze Geschichte. Also, 25 Jahre hat Abraham gewartet, aber trotzdem wissen wir, dass Gott seinen Segen nicht von Abraham genommen hatte. Auch trotzdem er diese 10 Jahre oder nach 10 Jahren den Glauben an die Verheißung verloren hat. Und das sind immer so Stellen, wenn man das so liest, die mir auch für meine eigene Unzulänglichkeit immer wieder Mut machen. Keiner von uns ist perfekt und wir werden es auch nie schaffen, perfekt zu sein. Aber wir müssen an die Vergebungsbereitschaft unseres Herrn eben glauben und dann wird es auch uns gelingen, immer wieder weiterzugehen in diesem Leben. Ein weiteres Beispiel für Geduld bei Gebet ist sicherlich das Gebet um Bekehrung für den Ehepartner. Ines ist jetzt gerade nicht hier, die hat 8 Jahre gebetet, bis ich mich dann bekehrt hat. Sie hat sich 8 Jahre vor mir bekehrt und wenn ihr die Leute aus der Gemeinde, wo ich damals dann mit hingegangen bin, Ines zuliebe, wenn ihr die mal fragen würdet, da sind viele, die gesagt haben, der Kerl bekehrt sich nie. Das ist Hopfen und Malz verloren. Aber Gott hat anders gewirkt. Ja. Und ich weiß, dass einige von euch hier aus der Gemeinde schon länger als 8 Jahre dafür beten, dass der Mann oder die Frau sich auch letztendlich bekehrt. Gott benutzt Wartezeiten zur Charakterbildung. Wir empfinden das als Wartezeit, weil nicht das passiert, worum wir denn beten oder was denn passieren soll. Aus Gottes Sicht, und da komme ich ja auch wieder zu den Sprüchen so ein bisschen hin, will er unseren Charakter formen, unseren Charakter bilden. Wir lesen in Sprüche 3, Vers 12, auch den kennen die meisten, wen Gott liebt, den züchtigt er. Oder wer Probleme mit dem Wort Zucht hat, der nimmt dann eine andere Übersetzung. Da steht drin, den weist er zurecht. Ich finde das gut mit dem Züchtigen, weil das auch was mit Liebe zu tun hat und nicht immer mit Prügelstrafe. Sondern also, wen Gott liebt, den züchtigt er und weist ihn zurecht. Das heißt also, diese Wartezeit, die hat auch seinen Sinn. Gott will uns ja seinem Sohn Jesu immer mehr gleichgestalten dann dabei. Und das braucht seine Zeit natürlich. Und in dieser Zeit, wo wir warten, können wir eben unseren Charakter bilden. Dass wir eben geduldiger werden. Und das geht eben nur, indem wir diesen Prüfungen immer drin sind. Auch da ein kleiner Merksatz, diesmal kurz und knackig für uns mitnehmen. Die Wartezeit bedeutet nicht Ablehnung. Wartezeit bedeutet nicht Ablehnung, sondern Charakterbildung. Nehmt das mal so mit, dieses Wort Charakterbildung. Und immer wenn euch der Draht aus der Mütze fliegt, weil ihr eben nicht geduldig sein könnt, dann denkt an die Charakterbildung. Ein weiterer großer Punkt, warum erhört Gott mein Gebet nicht, so wie das Thema ist, Prüfung des Glaubens. Gott will vielleicht auch manchmal unseren Glauben prüfen. Jakobus 1, die Verse 6 und 8, jetzt in der Schlachterübersetzung einmal da, er, der Beter, bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wenn er zweifelt, gleicht er einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben und geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von Gott empfangen wird. Er bete im Glauben. Sicherlich werden jetzt einige von euch, wenn sie ehrlich sind, innerlich sagen, oh Mann, das bin ich ja. Bei mir ist das auch so. Erst fühlt es sich gut an, ich bin für eine Sache so richtig Feuer und Flamme und weiß, jetzt setze ich mich hin und bete zu Gott und dann wird das kommen, worum ich denn bete. Aber dann kommt nichts. Und dann kommen die Fragen und dann kommt der Zweifel. Dann bin ich hin und her gerissen und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ihr Lieben, der Teufel, unser Widersacher, er probiert immer wieder durch Zweifel unseren Glauben zu zerstören. Und das kann ich jetzt von hier vorne wieder so schlau sagen, aber das muss man für sich auch wirklich so verinnerlichen, weil wir das tagtäglich auch erleben. Der Teufel versucht durch Zweifel unseren Glauben immer wieder zu zerstören. Und er nutzt jede Gelegenheit dazu. Das sind manchmal banale Dinge, wo dann wieder die Geduld gefordert ist. Das sind aber auch größere Dinge dabei. Und in seinen Bestrebungen macht er, wie wir wissen, auch keinen Halt vor Jesus. Bei Lukas 4 können wir das nachlesen. Jesus war 40 Tage in der Wüste, um zu fasten und zu beten. Und in diesen 40 Tagen hat der Teufel ihn immer wieder versucht. Und dann kommt sozusagen zu dem großen Showdown, der dann da auch drin verewigt ist. dass er zu Jesus sagt, wenn du Hunger hast, dann befiehl doch einfach, dass die Steine zu Brot werden. Wenn du mich anbetest, dann werde ich dir das ganze Weltreich schenken. Wenn du von den höchsten Zinnen des Tempels in Jerusalem springst, werden dich doch sicherlich deine Engel auffangen, weil du bist ja Gottes Sohn. Aber Jesus parierte jeden Zweifel immer mit Gottes Wort. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen dabei. Es steht geschrieben, du sollst nur Gott anbeten. Und deshalb komme ich jetzt wieder hin, das ist das zweite Mal, wo ich die Bibel hochheben will, Bibel lesen. Es steht geschrieben. Er wusste, was in der Bibel steht, oder natürlich, weil er sie auch letztendlich mit eingehaucht hat, aber das, was uns gegeben ist. Und nur wenn ich in der Bibel lese, weiß ich, was ich dem Teufel darauf antworten kann, was die richtige Antwort ist und was mein richtiges Verhalten ist. Nur wenn ich die Bibel lese. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir das auch konzentriert tun. Dann sollen wir alles andere weglassen. Nur in der Bibel lesen. Nicht halbherzig und nebenbei noch vielleicht, wie man es immer wieder feststellt, dass noch im Internet ein bisschen gescrollt wird auf dem Handy. Ein paar Schnipsel gehen hier noch dabei. Und dass man dann nachher nach seinem Motto sagen kann, ja, ich habe mein Kapitel gelesen, habe aber auch noch 40 Social Media Posts dabei beantwortet. Nein, das ist es nicht. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ist natürlich jetzt eine vermessene Aussage, aber ihr wärt Gott, du schenkst da jemandem das Leben, du begleitest ihn durch sein Leben, du bist bei ihm, hilfst ihm durch Höhen und Tiefen dadurch, bist immer bei ihm. Und derjenige, der weiß ganz genau, durch Bibellesen komme ich meinem Schöpfer näher und verstehe ihn mehr und mehr. Und dann siehst du, wie der da über deiner Bibel steht und nebenbei noch irgendwas anders macht. Dann fragt euch mal, wie ihr euch fühlen würdet. Zum Glück fühlt Gott sich anders, weil er eben uns eine unbegrenzte Liebe hat. Aber das ist so eine Sache, die ich mir dann auch immer vorstelle, wenn ich keine Zeit für Dinge habe, die ich eigentlich haben sollte. Also, er bitte aber im festen Glauben, Prüfung des Glaubens. Und eine zweite Stelle habe ich dazu auch nochmal mitgebracht. Darum aus Markus Kapitel 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfanget und es wird euch werden. Ich habe hier mal ganz bewusst eine ältere Übersetzung rausgeholt. Der eine oder andere, der intensiv in der Bibel liest, der wird vielleicht da aufhorchen und ich bin da auch zu hingekommen, dass es Bibelübersetzungen gibt, wo dann insbesondere steht, glaubet, dass ihr es schon empfangen habt. Dass ihr schon empfangen habt. Aber wenn man mal in ältere Übersetzungen reingeht, und das war die älteste, die ich für mich zugänglich habe, die Elberfelder Übersetzung von 1871, und da steht, glaubet, dass ihr es empfanget. Aber auch da im Vordergrund, Prüfung des Glaubens, steht eben unser Glaube. Ob wir da auch wirklich hinterstehen. Gott lässt manchmal scheinbares Schweigen auch zu, um unseren Glauben zu vertiefen. Schweigen kann eben, wie wir vorhin hatten, vielleicht Warte auch bedeuten, aber eben auch, um unseren Glauben zu vertiefen. Und da sind wir wieder bei den Beispielen, Jakob auch gebracht hatte, hier mit Hiob, aus dem Leben Davids. Auch da finden wir viele, viele Beispiele dafür. Und selbst im Leben des Herrn Jesu haben wir ein Beispiel. Jetzt machen wir eine kleine Challenge. Wer weiß, Matthäus 27, 46, was dahinter steht?
Das war, wo dann Jesus sagte, Gott, wenn es dann will, ist, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe.
Ja, ist nah dran, aber 27, 46 ist noch ein bisschen weiter. Was danach geschah, als er am Kreuz war, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ne? Ganz genau. Aber war schon in Sichtweite, super. Prüfen des Glaubens. Da möchte ich euch, ich habe das meine Stimme, gibt es gerade nachher noch mal ein kleines Zeugnis geben. Ich habe in letzter Zeit auch öfter gemerkt, dass Gott nicht nur sagen kann, warte, sondern er kann auch in kürzester Zeit dein Gebet letztendlich beantworten. Wir haben an unserem Wagen, habe ich Geräusche an der Lenkradsäule gehabt, schon bestimmt ein paar Wochen, bin viel zu lange damit gefahren. So, und dann war die Frage, irgendeiner muss da jetzt mal nachschauen. Ich kann mich mit meinem gebrochenen Genick da unten auch nicht reinlegen und nichts machen. So, dann standen Ines und ich vor der Frage, gehen wir jetzt in die Fachwerkstatt nach Mitsubishi hin, was mit Sicherheit mindestens 500 € gekostet hätte, oder gehe ich zu meiner örtlichen Werkstatt hin, nach Heiden hin. So, und dann morgens, weiß ich noch, vor dem Frühstück, habe ich auch gebetet, Herr, sag mir jetzt, wo soll ich hingehen? In die Fachwerkstatt, soll ich da anrufen oder hier bei der örtlichen Werkstatt? So, dann habe ich den Eindruck gehabt, er hat gesagt Fachwerkstatt. Und habe dann aber auch noch für mich nach dem Gebet, und das war der eigentliche Punkt, ich habe gebetet und habe gedacht, wie soll der dir denn jetzt so schnell antworten? Nach dem Frühstück willst du da jetzt anrufen? Das geht doch überhaupt gar nicht so schnell. So, ich war der festen Auffassung, ich soll bei der Fachwerkstatt anrufen. Habe bei der Fachwerkstatt angerufen auch und habe dann jemanden aus dem Service nur von einem Verkauf dran gehabt. Und der hat gesagt, ja, ich gebe das weiter und gleich vom Service ruft jemand zurück. Der rief nach einer Stunde nicht zurück, der rief nach zwei Stunden nicht zurück, der rief nach drei Stunden nicht zurück. Da haben Ines und ich uns angeguckt und haben gelacht und gesagt, das ist die Antwort. Und dann habe ich in der Fachwerkstatt, in der örtlichen Autowerkstatt angerufen. Da hat es mich dann 25 € statt 250 gekostet. Aber auch da habe ich für mich dann noch wieder gesehen, und das müssen wir dann für uns auch immer abspeichern dann dabei. Der kann auch in kürzester Zeit antworten. Der kann auch, du hast dein Gebet beendet und dann ist die Antwort schon auf dem Weg zu uns. Auch das gibt's. Also nicht nur immer warte, sondern auch rumpelipumpel. So, ich komme jetzt nochmal, Gott sagt manchmal auch bewusst Nein. Dieses demütige Gebet, das wir gerade hatten von der Joanne Gubua aus den Pazifischen Inseln. Sie betet und Gott sagt Nein zur Heilung des behinderten Kindes. Gott sagt Nein zu dem Gebet um Geduld. Gott sagt Nein zu dem Gebet, dass Schmerzen erspart werden. Wie gehen wir damit um? Gelingt es uns, das zu akzeptieren und auch wirklich so stehen zu lassen, zu sagen, okay, dein Wille geschehe und nicht meiner? Auch da blicken wir wieder in die Bibel rein und haben auch ein Beispiel. Paulus. Im 2. Korinther, im Kapitel 12, lesen wir von Paulus. Er schreibt dort an die Gemeinde eben in Korinth, seine geliebte Gemeinde, und er schreibt dort, dass er dreimal darum gebetet hat, dass ihm ein Pfahl aus dem Fleisch gezogen wird oder ein Dorn oder ein Stachel, wie es in anderen Übersetzungen auch so immer ist. Und egal, wenn man auch mehrere Ausleger bemüht, die sind sich alle, wie es oft so ist, uneins dabei. Die einen unter Bezug auf andere Stellen gehen davon aus, dass damit ein Augenleiden von Paulus gemeint ist. Andere gehen davon aus, dass er vielleicht einen Sprachfehler hatte. Und wieder andere, aber ich denke, das dürften auch die Mehrheit sein, die gehen davon aus, von Dämonen, die in den Irrlehrern gelebt haben, die die Gemeinde in Korinth so intensiv bedrängt haben dabei. Wenn man das Kapitel 12 mal liest, da berichtet Paulus, dass er zuvor in dem dritten Himmel erhoben worden ist, im Traum, und das hätte ihn eigentlich überheblich machen können, rühmen, stolz machen können, weil das natürlich kein anderer so auch erlebt hat dabei. Und dann hat er diesen Stachel im Fleisch, der letztendlich dafür da sein soll, dass er demütig bleibt, dass er nicht stolz wird, dass er seine eigene Schwachheit immer wieder vor Augen geführt bekommt und den Umstand, dass er Gott braucht. Aber er betet mehrmals, und wenn da schon dreimal drin steht, wird er mit Sicherheit öfter gebetet haben, dass ihm dieser Pfahl im Fleisch genommen wird. Und wir kennen Gottes Antwort. Gott sagt Nein. Er sagt, meine Gnade genügt dir, oder in einer anderen Übersetzung, lass dir an meiner Gnade genügen. Er sagt, Paulus, lass das so, das ist schon okay. Lass dir meine Gnade als Balsam dienen, um den Schmerz und das Leid zu ertragen. Er nimmt ihn nicht, seinen Stachel, sein Dorn. Ihm ist es wichtig, Gott, dass Paulus demütig bleibt und dass er immer wieder daran erinnert wird. Und ich denke, mir ist das bekannt. Es gibt auch bei mir Dinge in meinem Leben, die mir vom Heiligen Geist wie ein Stachel immer wieder mal vor Augen geführt werden, die man in vergangenen Jahren vielleicht dann auch mal falsch gemacht hat oder andere Dinge, wenn man vielleicht doch in den Dunstkreis von Stolz oder sich selber rühmen, über andere erheben hineinkommt, dann gibt es immer einen Pieker. Und ich glaube, der eine oder andere von uns, der kennt das auch. Also Gott sagt manchmal bewusst Nein als Hinweis auf Gebete, die nicht erhört werden. Auch da der Merksatz, Nein heißt nicht Lieblosigkeit. Nein bedeutet höhere Weisheit. Und da die Frage, die ich gerade schon gestellt hatte, wie geht es uns damit, können wir das akzeptieren, können wir das so stehen lassen und können wir trotzdem in unserer Liebesbeziehung zu Gott weiter sein? So, wir kommen auf die Zielgeraden, ihr Lieben. Der vierte Punkt, was lernen wir aus dem Ganzen, was wir jetzt heute miteinander einmal betrachtet haben dabei? Und ich habe gleich nochmal eine Zusammenfassung, wo man nochmal wunderbar drüber schauen kann. Ganz wichtig sind die vier Punkte, die denn da stehen. Was wir lernen sollen, wenn Gebete nicht erhört werden. Das ganz Wichtigste ist immer Vertrauen statt Zweifel. Lasst euch nicht Zweifel einreden. Der schönste Sieg, den Satan erringen kann, besteht darin, dass wir an der Liebe und an der Fürsorge Gottes zu zweifeln beginnen, weil er uns nicht das gibt, was wir haben wollen, worum wir bitten. Gönne ihm diesen Sieg nicht. Ganz wichtig. Gehorsam statt Forderung. Also im Gehorsam, wenn ich weiß, was Gott von mir will, weiter im Gehorsam leben und auch warten und nicht ungeduldig Forderungen stellen. Der nächste Punkt ist ähnlich. Nähe zu Gott suchen, anstatt eigene Lösungsversuche anzustreben. Das heißt, immer näher zu Gott kommen, ihm sozusagen noch mehr auf den Schoß kriechen, wie Johannes das immer gemacht hat. Noch mehr zu Jesus auf den Schoß und nicht weggehen und denken, na gut, dann werde ich die Sache eben selber lösen. Nähe zu Gott suchen, statt eigene Lösungsversuche, statt auf die eigene Kraft zu setzen. Und der vierte Punkt, dranbleiben, nicht aufgeben. Da sind diese dreimaligen Gebete von Paulus nicht falsch zu verstehen, dass man nur dreimal für ein Anliegen beten darf, immer und immer wieder. Und wir kennen aus Lukas 18 die Begebenheit mit der Witwe und dem ungerechten Richter, die immer wieder zu dem Richter gerannt ist, immer wieder hin. Und letztendlich hat er ihr zu ihrem Recht verholfen, nur damit sie ihn in Ruhe lässt. Aber ganz wichtig ist, sich auch zu vergegenwärtigen, das größte Ziel des Gebets ist die Gemeinschaft mit Gott, nicht die Problembeseitigung. Darum ist es auch falsch, sich nur im Gebet an Gott zu wenden, wenn ich was von ihm will. Das ist kein Automat, wo ich ein Gebet oder einen Euro reinschmeiße und dann starre ich unten auf die Klappe drauf, ob jetzt genau das rauskommt, was ich denn auch wirklich haben will. Sondern wir sollten die Gemeinschaft mit ihm suchen, die uns in vielen Dingen dann eben auch Ruhe gibt, Gelassenheit gibt und die Liebe erfahren lässt dabei. So. Das wäre jetzt das, wer noch vielleicht mit dem Handy mal ein Foto machen will. Da kommen jetzt noch zwei Seiten, wo die ganzen Bibelstellen auch nochmal so draufstehen, wo man das alles nochmal ein bisschen nacharbeiten kann. Also, wenn Gott scheinbar dein Gebet nicht erhört, wir hatten uns als erstes den Grundsatz angeschaut, Gott hört in jedem Falle jedes Gebet, aber er antwortet nicht immer, wie wir das erwarten. Manchmal kann die Gebetsgemeinschaft mit Gott auch gestört sein, blockiert sein durch unbekannte oder geduldete Sünden. Psalm 66 und 1. Johannes 1 hatten wir gehört. Auch ein Gebet aus falschen Motiven kann dazu führen, dass Gott unser Gebet nicht erhört. oder ein Gebet außerhalb des Willens von Gott. 1. Johannes 5, Vers 14. Die nächsten Punkte, die wir uns angesehen hatten, Ungeduld. Gottes Zeitplan ist anders. Die Geschichte von Abraham, Sprüche in dem Psalm werden wir immer wieder so etwas finden. Aufforderung zu Geduld, zu Langmut. Prüfung des Glaubens, auch ein sehr wesentlicher Punkt, dass Gott durch die Gebete, die er dann vielleicht nicht sofort beantwortet, nur unseren Glauben prüfen will. Ob der wirklich verfestigt, ob der tief ist oder ob wir einfach nur beten, weil wir denken, naja, schaden kann es ja nicht. Je mehr andere vielleicht auch dann mal mir dabei helfen irgendwie, sondern richtig fest daran glauben, dass das Gebet auch erhört wird. Gott sagt manchmal bewusst Nein, auch da haben wir uns mit beschäftigt, nicht nur mit dem Gedicht, sondern Paulus auch als Beispiel. Ja, und jede Antwort, auch Schweigen, dient letztlich dem Guten des Gläubigen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott liebt, alles zum Besten dienen wird. Und das sollten wir auch nie aus den Augen verlieren. Und wenn uns diese ganzen Punkte, wenn du diese biblischen Hinweise berücksichtigst, dann ergibt das eine zufriedene Betergemeinde EFG Borken, ihr Lieben. Und mit diesem schönen Foto sage ich Amen.